Willkommen im Vortrag Hidden Patterns, Plantwatch und Perlen im deutschen Kraftwerkspark. Und wir werden uns jetzt ein bisschen was zu konventionellen Kraftwerken in Deutschland angucken. Ich möchte zuerst meine Motivation vorausschicken. Ich habe mich mit einer Webseite plantwatch.de ein bisschen damit beschäftigt. Und das hat Ende November 2017 angefangen. Damals gab es zwar schon das Pariser Klimaabkommen, aber es gab noch kein Klimaschutzgesetz, kein Kohleausstiegsgesetz. Es gab noch nicht das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichtes, Datteln 4 war noch nicht in Betrieb und uns hat auch noch keine Covid-19-Pandemie beschäftigt. So sieht diese Webseite von mir aus. Man sieht eben listenartig die Kraftwerke, die in Deutschland so rumstehen. Und oben ein bisschen eine Gesamtübersicht und Statistiken. Und man sieht eben auch die Auslastung, die Energie und den CO2-Ausstoß. Und das Radar reinzubekommen, war schon ein bisschen Aufwand. Ja, wenn man jetzt auf einen dieser Kraftwerks-IDs klickt, kommt man zu der Ansicht. Hier am Kraftwerk Boxberg in der Lausitz. Man sieht eben die einzelnen Kraftwerksblöcke, eine Google Maps-Karte von dem Kraftwerk und die Schadstoffwerte von dem Kraftwerk. Und dann kann man auch noch auf Kraftwerksauslastung klicken. Und dann kommt man zu den Charts, wo eben die Auslastung von den einzelnen Blöcken beziehungsweise über die Jahre hinweg aufgezeigt wird. Genau, und man kann auch auf die einzelne Kraftwerksnummer, die Block-ID klicken, dann kommt man zu der Ansicht. Genau, ein paar allgemeine Informationen. Die Webseite heißt plantwatch.de, die könnt ihr so aufrufen. Die Lizenz ist die AGBLV3. Den Quellcode findet ihr auf GitHub unter sid/plantwatch. Mich findet ihr unter DC96 auf Twitter und Bluesky und meine Decknummer ist 9094. Ja, es gibt noch ein paar bekannte Bugs auf der Webseite, nämlich, dass ich Google Maps benutze und nicht OpenStreetMap und dass halt einfach Daten fehlen, die die Datenquellen nicht hergeben. Lange Zeit konnte man nicht richtig nach Auslastung und CO2-Emissionen sortieren, das ist inzwischen gefixt. Was gibt es so noch für Konkurrenz-Webseiten, also Webseiten, die auch sich mit Kraftwerksdaten und sowas beschäftigen? Da gibt es die Energy Charts vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, von Bruno Burger betrieben. Die bieten diverse Diagramme zur Stromerzeugung, zur Leistung, alle möglichen zur Exportbilanz, also wie Deutschland Energie aus anderen Ländern importiert oder exportiert. Dann gibt es Electricity Map, die zeigen die aktuelle Stromproduktion und grafisch die CO2-Intensität dieser Stromproduktion und Smart von der Bundesnetzagentur. So sehen die Energy Charts jetzt beispielsweise an der jährlichen Stromerzeugung aus Braunkohle aus. So die prozentuale Volllast der Braunkohle. Und da sehen wir eben schon, Braunkohle ist noch gut am Netz. Also die Auslastung, die schwankt da zwischen 80 und 40 oder sowas hin oder 30. Also das ist, die laufen schon noch ganz ordentlich. Das ist die Electricity Map. Man sieht eben die Stromflüsse grafisch dargestellt, den CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde. Farblich kodiert ist natürlich Frankreich mit dem Kohlestrom sehr CO2-arm, aber halt nicht regenerativ. Deutschland so im Mittelfeld und die nordischen Staaten mit der Wasserkraft natürlich knallgrün. Auf Smart sieht man dann die Stromerzeugung und den Stromverbrauch in Deutschland an einem Tag. Das ist jetzt eher so ein Tag im, ja, nicht ganz Winter, Frühjahr vielleicht, mit am Anfang ein bisschen Bewölkung und Wind und dann mehr Sonne. Und einer aus dem Frühjahr mit noch mehr Wind und mehr Bewölkung. Kommen wir jetzt zu meinen Datenquellen. Ich benutze zum einen die Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur, BNetzA. Die enthält die Liste von allen konventionellen Kraftwerksblöcken in Deutschland. Die wird zweimal jährlich aktualisiert, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Dann benutze ich das European Pollutant Release and Transfer Register, PRTR. Da sind die Unternehmen verpflichtet von der EU, ihre CO2-Emissionsdaten hinzumelden und die werden dann von der obersten Bundesbehörde in Deutschland, also dem Umweltbundesamt, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Die bekommt man einmal im Jahr, aber erst die Daten des Vorvorjahres, also im Jahr 2025, die Daten von 2023. Unter anderem deswegen, weil in Deutschland der Meldeprozess föderal organisiert ist. Das bedeutet, die Unternehmen, die melden zuerst an die niedere Umweltschutzbehörde, also praktisch das Landratsamt. Dann wird das auf Landesebene zusammengefasst und dann nach etlichen weiteren Monaten wird es dann ans Umweltbundesamt geschickt und dann bekommen auch wir die Daten. Und von der Bundesnetzagentur Smart die Strommarktdaten, also die Stromerzeugung der Kraftwerke. Die gibt es circa eine Woche verzögert. Ja, the good, the bad and the ugly, also wie qualitativ hochwertig sind jetzt diese Datenquellen? PRTR-Through, beziehungsweise die Webseite through.de, so heißt die Webseite, wo man die Daten in Deutschland runterladen kann, die sind eigentlich ganz gut. Also man bekommt eine SQLite-Datenbank, Dokumentation dazu. Gut, die IDs haben sich mal geändert, aber das einmalig kann man das verschmerzen. Die Bundesnetzagentur BNetzA-Kraftwerksliste, die haben sich die IDs auch mal geändert. Also die Primärschlüssel, das den alphanumerische Wert, der ein Kraftwerk identifiziert. Genauer gesagt ein Kraftwerksblock, das sehen wir später aber auch noch. Und das ist einfach eine Excel-Tabelle, ein CSV-File, wo man auch ein bisschen merkt, dass die Daten halt in der Excel-Tabelle stehen und dann manchmal so die Person, die das eingegeben hat, mal in der Zeile oder in der Spalte verrutscht ist. Also qualitativ auch noch gut und kann man gut mitarbeiten. Und dann gibt es Smart, die haben keine wirklichen IDs und es sind viele einzelne Comma-Separated Values, also CSV-Dateien, die man sich dann mühsam zusammen in eine sinnvolle Datenbank überführen muss, bevor man sie verwenden kann. Dann muss man natürlich eine Zuordnung schaffen zwischen der Kraftwerksliste und der Liste der Europäischen Union. Das ist eine einfache Liste, das ist ein bisschen Fleißarbeit. Man ordnet praktisch eine ID einer anderen ID zu. Gut, jetzt hat sich das Datenformat mal geändert. Ändert an der Sache relativ wenig. Damit kann man arbeiten. Das geht. Ist Fleißarbeit, aber es geht. Und das ist das Datenformat von Smart. Man sieht jetzt hier diese komma-separierten Dateien. Und man sieht eben, das ist jetzt ein einzelnes Kraftwerk und man bekommt eine CSV. Natürlich als ZIP alle CSVs auf einmal, aber erstmal eine CSV pro Kraftwerk und man sieht auch irgendwie an diesem generation.de und dann irgend so ein alphanumerischer Identifier gibt es schon, aber das ist mühsam, damit zu arbeiten. Ja, was ist das für eine Datenstruktur, bitte? Aber auch das geht. Es ist noch ein bisschen mehr an Sisyphus-Arbeit. Ich speichere mir praktisch den Namen, den Dateinamen. Und dazu eine Liste von Blöcken und dann ein Mapping von diesem generation.de und dem, was danach kam, auf die Block-ID. Das zu dem Hintergrund und zu den Daten, die ich auf meiner Webseite verwende. Jetzt möchte ich zur allgemeinen Funktionsweise eines Kohlekraftwerks kommen. Man beginnt immer damit, dass man Kohle zu Kohlestaub vermahlt, das dann eben im Kessel verbrennt. Dann wird dadurch durch die Hitze im Dampferzeuger eben Wasser zu Dampf unter hohem Druck gemacht. Der Dampf wird an eine Turbine weitergeleitet, die dreht sich und durch diese Drehung wird im Generator dann über die elektrische Induktion Energie erzeugt. Und die wird dann gut über ein Umspannwerk ins Hochspannungsnetz eingespeist. Ein Gas- und Dampfkraftwerk, also ein Gaskraftwerk, funktioniert ein bisschen anders. Da haben wir hauptsächlich eine Gasturbine, die eben zuerst mal durch die Expansion der Verbrennungsgase, also die starke Ausdehnung, wenn man Gas verbrennt, erstmal schon eine Drehbewegung erzeugt. Dann wird auch noch strömen die heißen Abgase in den Abhitzekessel, erwärmen da wieder Wasser zu Dampf. Man hat das gleiche Prinzip wie beim normalen Kohlekraftwerk. Nämlich, dass man eine Dampfturbine mit Gas antreibt und das Ganze ist dann meistens auf einer Welle mit dem Generator verbunden und man hat wieder das Prinzip, Generator wird bewegt, rotierend bewegt und erzeugt dann elektrischen Strom. Und in dem Fall, das ist jetzt vom Kraftwerk Lauswart, das wir uns später noch ein bisschen genauer angucken werden, gibt es auch noch eine Fernwärmeauskopplung. Das heißt, die Energie wird dann auch bestmöglichst ausgenutzt. Aber wir wissen ja, Kohle ist eine Technologie des letzten Jahrtausends. Wir müssen da aussteigen. Und wie machen wir das hierzulande? Bei der Braunkohle machen wir das über sogenanntes Ordnungsrecht, also über Gesetz, per Gesetz. Da schreibt der Gesetzgeber eben vor, zu einem gewissen Termin muss ein Kohlekraftwerksblock vom Netz gehen. Das hat 2020 angefangen und endet 2038. Bei der Steinkohle läuft es ein bisschen mehr marktwirtschaftlich. Das bedeutet, es gibt eine Ausschreibung. Da bieten die Anbieter von Kohlekraftwerken oder die Kraftwerksbetreiber eben die Kraftwerksleistung an. Genau gesagt, ein Geldbetrag pro Kraftwerksleistung. Und das niedrigste oder die niedrigsten Gebote bekommen dann den Zuschlag. Und dann bekommt eben der Kraftwerksbetreiber den Betrag X, den er geboten hat, als finanzielle Entschädigung. Und je niedriger, desto weniger Entschädigung muss die Bundesrepublik bezahlen. Das hat 2020 angefangen, so zur Größenordnung. Im Jahr 2023 waren das um die 85.000 Euro pro Megawattstunde, pro Megawatt Kraftwerksleistung. Also schon eigentlich ein relativ hohen Betrag. Wir werden später noch Großbritannien sehen. Die schaffen das deutlich günstiger. Und ab 2027 werden auch Steinkohlekraftwerke per Ordnungsrecht vom Netz gehen. So sieht diese Liste. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Wenn nicht, für die Größenordnung reicht's. Der erste Block, der vom Netz gegangen ist, ist Niederaus im D, eben im Jahr 2020. Und das geht dann runter bis Boxberg im Jahr 2038. Bei den Genau. Und man sieht, Kraftwerke, die mittelalt sind, wie in Schwalde, die gehen ein bisschen später vom Netz. Und Kraftwerke, die relativ neu sind, wie zum Beispiel Niederaus im Haar, gehen relativ spät vom Netz. Genau. Bei den Steinkohlekraftwerken läuft es ein bisschen anders. Da gibt es eben diese Ausschreibungen. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Stichtag, einen Höchstpreis, den die Bundesnetzagentur festgelegt hat und ein Volumen, das eben ausgeschrieben worden ist. Und dann können sich eben die Kraftwerksbetreiber mit Geldbeträgen unter diesem Höchstpreis praktisch an der Ausschreibung teilnehmen. Und dann wird die ja meistens ein Jahr später dann eben wirksam. Und man sieht, das Volumen schwankt so ein bisschen. Greifen wir uns mal eine Ausschreibung heraus, nämlich die zum 1. September 2020. Da sind relativ viele Kraftwerke vom Netz gegangen und vor allem auch Kraftwerke mit relativ hohen Leistungen. Nämlich die beiden Blöcke Moorburg mit 800 Megawatt und genau auch das Kraftwerk Westfalen mit fast 800 Megawatt. Also das ist wirklich Großkraftwerke. Und wir werden später auch noch sehen, dass es eigentlich ungewöhnlich ist, dass genau diese Kraftwerke so früh vom Netz gehen. Ja, es gibt aber natürlich für alles auch eine Ausnahme, auch vom Kohleausstieg, nämlich einmal die sogenannte Kapazitätsreserve, die wird ausgeschrieben und wenn sich Kraftwerksbetreiber dann eben erfolgreich darauf beworben haben, bekommen die praktisch Geld dafür, dass sie einfach Kraftwerksleistung vorhalten. Also Kraftwerke einspringen können, wenn sie benötigt werden. Separat davon gibt es noch die Netzreserve. Die beinhaltet sogenannte systemrelevante Kraftwerke. Das sind Kraftwerke, die stehen meistens in Süddeutschland, ohne die das Netz eher in kritische Zustände kommen würde, wenn sie eben vom Netz gehen würden. Also da gibt es das sogenannte N-1-Kriterium, dass eben immer noch ein weiteres Kraftwerk ausfallen kann und das System immer noch in einem sicheren Zustand ist. Und das muss eben erfüllt sein. Und gerade in Süddeutschland mit dem Atomausstieg ist das manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen sind viele systemrelevante Kraftwerke in Süddeutschland. Und die sollten eigentlich vom Netz gehen. Also da meldet dann wirklich der Kraftwerksbetreiber, hey, ich möchte dieses Kraftwerk eigentlich vom Netz nehmen. Bundesnetzagentur sagt dann, nein, du bist systemrelevant, wir können dich aus Sicherheitsgründen nicht vom Netz lassen. Und dann werden die Kraftwerksbetreiber natürlich dafür entschädigt, dass sie zum Teil unwirtschaftliche Kraftwerke weiter betreiben. Wenn wir jetzt mal ins europäische Ausland gucken, sehen wir, es gibt Länder, die sind wesentlich weiter als wir. Zum Beispiel Großbritannien. Die sind schon komplett aus der Kohle ausgestiegen. Und in den Energieträgern, die sie verwenden, kommt zwar noch Atomkraft vor, aber auch nicht in dem Maße. Und sie sind eben einfach aus der Kohle draußen. Schon heute, jetzt. Beziehungsweise seit dem Jahr 2024. Wie haben die das gemacht? Die haben einen sogenannten Kapazitätsmarkt. Das ist ähnlich wie bei der Kapazitätsreserve hierzulande, wird eine theoretische Kraftwerksleistung ausgeschrieben. Die ist dann unabhängig von der tatsächlichen Erzeugung und nur für das Bereithalten von dieser Kapazität bekommen die in England eine gewisse Entschädigung. Das sind in England rund 50 Gigawatt und 8.400 Pfund pro Megawatt und Jahr. Also ungefähr ein Zehntel von dem, was wir in Deutschland an Entschädigungen bezahlt haben. Und das verursacht dann insgesamt Kosten von ungefähr 400 Millionen pro Jahr, was deutlich geringer ist als das, was wir da an Entschädigungen in Deutschland bezahlen. Vergleichen wir jetzt die Situation, sehen wir links Großbritannien, rechts Deutschland. Und wir sehen eben, dass in Deutschland noch jede Menge Kohlestrom, so lila dargestellt, im Netz ist. Auf der anderen Seite wir aber schon sehr viel Windkraft haben. Während in Großbritannien auch sehr viel Wind vorherrscht, aber deutlich mehr Erdgas und eben noch Atomstrom. Und in UK sind noch Importe drin. Da sind die Daten nicht hundertprozentig vergleichbar, weil in Deutschland betrachten wir nur den erzeugten Strom. Also sind die Daten jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar, aber für die Größenordnung reicht's. Ja, und dann gab es ja noch diesen Atomausstieg. Ursprünglich ja von Rot-Grün unter Joschka Fischer und Gerhard Schröder geplant. Damals über sogenannte Reststrommengen. Das bedeutet, jedem AKW wird eine feste Strommenge zugewiesen. Und sobald diese überschritten ist, wird das Kraftwerk stillgelegt. Ab 2015 wurde dann nach Ordnungsrecht vorgegangen. Also man hat wirklich vorgeschrieben, wann welches Atomkraftwerk vom Netz geht. War nach Fukushima. Es gab keine Differenzierung nach der Kraftwerkstechnologie. Also man hat die deutlich sichereren Druckwasserreaktoren genauso behandelt wie die unsicheren Siedewasserreaktoren. Und das Ganze hat uns 2,4 Milliarden Euro Entschädigungen an die Atomkraftwerksbetreiber gekostet. Aber irgendwoher muss unser Strom ja kommen. Also steigen wir in Erdgas ein. Und natürlich, wie in Deutschland üblich, machen wir das nicht irgendwie systematisch, sondern immer schön flickenteppichmäßig. Da gibt es diese sogenannten besonderen netzdienlichen Betriebsmittel, BNBMs. Die werden auch per Ausschreibung vergeben. Das sind viermal je 300 Megawatt. Das sind praktisch Reservekraftwerke, sogenannte Netzbooster für Notfälle. Geplant war dann zusätzlich das sogenannte Kraftwerkssicherheitsgesetz, Gesetzgebung der Ampelkoalition noch. Die hat viermal 2,5 Gigawatt vorgesehen. Das Ganze hat im Bundestag nicht mehr passiert, bevor die Ampel gescheitert ist, fällt der sogenannten Diskontinuität zum Opfer. Das bedeutet, dass Gesetzesentwürfe, die in einer Legislatur nicht behandelt werden, die fallen einfach hinten über und werden jetzt nicht automatisch in die nächste Legislatur übernommen. Und das gefährdet so ein bisschen unsere Klimaziele 2030, weil irgendwoher muss der Strom ja kommen. Und auch wenn gerade unter Habeck als Wirtschaftsminister deutlich mehr Solar- und Windkraft ausgebaut worden ist, brauchen wir übergangsweise eben auch noch konventionelle Stromerzeugung. Ja, die große oder kleine Koalition hat jetzt geplant, bis zu 20 Gigawatt per Ausschreibung zu vergeben. Und da hat aber die EU-Kommission gesagt, das ist viel zu viel. Das bekommt ihr Beihilfe rechtlich nicht genehmigt. Und entsprechend ist es da so ein bisschen in der Schwebe, wie es jetzt weitergeht. Es wird auf jeden Fall Gaskraftwerke, die werden kommen, aber vermutlich oder auf keinen Fall in dem Ausmaß, vielleicht eher Richtung 4 mal 2,5 Gigawatt. Ja, und dann gibt es da noch diese Sache mit der Atomkraft. Auf der einen Seite ist nichts billiger als ein abgeschriebenes Atomkraftwerk. Auf der anderen Seite, das sieht man gerade in Großbritannien, die Atomkraftwerksprojekte dort sind exorbitant aus dem Ruder gelaufen. Die kosten, ja, ich glaube, um die 13 Milliarden sind da so im Gespräch pro Atomkraftwerk. Also das ist das 13-fache von dem, was irgendwie ein großes Gaskraftwerk kosten würde. Die sind schon extrem teuer im Neubau. Auf der einen Seite haben wir bei der Atomkraft die Endlagerproblematik, dass wir eben irgendwo diesen Atommüll lagern müssen, und zwar für Jahrtausende, wenn nicht Jahrmillionen, und zwar sicher. Auf der anderen Seite, 7 Jahre mehr oder weniger Atommüll macht jetzt nicht so den riesigen Unterschied. Auf der einen Seite verdrängen Atomkraftwerke, gerade in Deutschland damals noch, die erneuerbaren Energiequellen, weil die Atomkraftwerke praktisch 100% immer durchgelaufen sind. Auch aus dem Grund, dass die Entschädigungen nicht so hoch ausfallen. Weil wenn die Kraftwerke noch weiter gedrosselt worden wären, hätten ja die Kraftwerksbetreiber sagen können, ja, durch diese Drosselung entgeht uns noch mehr Gewinn, ihr müsst uns noch mehr entschädigen. In anderen Ländern können Atomkraftwerke erneuerbare Energien auch ergänzen. Aber die Würfel sind gefallen, der Ausstieg ist endgültig. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist nur, was wäre, wenn wir nie in AKWs eingestiegen und stattdessen Kohle verbrannt hätten? Also wären unsere Klimaziele dann überhaupt noch erreichbar? Denn diese Atomkraftwerke, die waren relativ groß und haben sehr, sehr viel Strom produziert und zwar CO2-arm. Aber das ist Geschichte. In Deutschland sind wir aus der Atomkraft aus Sicherheitsgründen auch zu Recht ausgestiegen. Und jetzt kommen wir zu den Perlen im Kraftwerkspark. Also Kraftwerke, die sich aus irgendwelchen Gründen besonders hervorheben. Und wir fangen gleich mit der Content Notice an. Unfall mit Personenschaden, selbstverständlich keine Fotos davon, aber wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Zeitungsartikeln von Unfällen oder sowas, dann kann er jetzt kurz den Raum verlassen. Ansonsten würde ich nämlich mit dem Kraftwerk Neurath weitermachen. Das ist von ab 72 an erbaut worden. Bis 76 waren diverse Altkraftwerksblöcke, eben mit so Leistungen, ja, so 300 Megawatt. Dann kamen Ende der 70er die 600 Megawatt Blöcke dazu und ab 2012 zwei brandneue Blöcke. Und beim Bau dieser neuen Blöcke ist eben ein Gerüst abgestürzt und dabei gab es Tote und Verletzte. Es waren nämlich 3 Tote und 6 Schwerverletzte. Die Ermittlungen wurden später eingestellt. Es war technisches Versagen. Man konnte da niemanden belangen, weil man hätte das zwar vielleicht mit numerischen Rechnungen rauskriegen können, dass das nicht hält, aber es war Stand der Technik. Es gab noch keine so großen Kraftwerkskessel, noch keine so großen Gerüste. Man hat da Neuland beschritten und leider führte das zu Toten. Wenn wir uns jetzt mal die Auslastung des Kraftwerks angucken, sehen wir, dass die eigentlich ab ja so 2018 deutlich gesunken ist. Man sieht aber auch 2020, 2021, wo dann die letzten Atomkraftwerke oder die vorletzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, dass die Auslastung ein bisschen ansteigt. Gut, 2022 steigt sie dann deutlich an. Es liegt dann am Ukraine-Krieg und daran, dass wir halt auf Gas als Energiequelle verzichten mussten oder zumindest die Nutzung von Erdgas deutlich einschränken mussten. Wir bleiben bei Fiaskos und gehen weiter zum Kraftwerk Westfalen. Die Altblöcke davon sind 63 erbaut worden, es ist dann 69 erweitert worden und es gab 2 neue Blöcke ab 2008. Und die sind eben, obwohl sie erst 2014 ans Netz gegangen sind, schon jetzt wieder außer Betrieb. Ja, wieso nimmt man so ein junges Kohlekraftwerk so schnell wieder vom Netz? Naja, wenn wir uns mal angucken, man sieht da die 2 Kühltürme und was fällt auf? Es kommt nur aus einem einzigen Wasserdampf. Ja, warum ist das denn so? Gut, das könnte man jetzt denken, passiert, weil Kohlekraftwerke gerade im Sommer nicht durchlaufen. Da kann es schon sein, dass gerade bei Kraftwerken mit 2 Blöcken einer halt mal nicht läuft. Ja, Pustekuchen ist bei dem Kraftwerk nicht so. Da gab es einen katastrophalen, für das Kraftwerk katastrophalen, ist soweit niemand zu Schaden gekommen, einem Unfall, bei dem Salzsäure ausgetreten ist. Den nutzt man wohl zur Wasseraufbereitung und die hat da eigentlich einen legitimen Zweck irgendwo, kurz vor der Inbetriebnahme von so einem Kohlekraftwerk. Aber sie ist halt durch die Turbine durchgelaufen und da hat Salzsäure überhaupt nichts verloren. Das Ergebnis war wirtschaftlicher Totalschaden. Man hat diesen einen Kraftwerksblock, was so mindestens ja, 500 bis 700 Millionen Euro gewesen sein dürften, einfach dann abgeschrieben, weil man gesagt hat, das ist nicht mehr zu retten. Seit 2021 ist es dann über den Kohleausstieg vom Netz gegangen, war dann kurze Zeit systemrelevant, aktuell oder es lief dann zwischenzeitlich die Umrüstung auf einen Phasenschieber, das ist praktisch eine rotierende Masse, die sich ähnlich wie eine normale Turbine verhält und praktisch das Stromnetz insoweit stabilisiert, als dass es eben kurzfristige Regelenergie zur Verfügung stellt. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwie ein großer Erzeuger wegbrechen würde, würde die Frequenz fallen und diese rotierenden Massen, dadurch, dass sie träge sind, würden die das ein bisschen zeitlich hinauszögern, ein bisschen entschärfen. Ja, wir gucken nach Hamburg, ins Kraftwerk Moorburg. Das ist 2004 geplant worden, oder die ersten Planungen begannen 2004. 2005 hat der Kraftwerksbetreiber dann auf Drängen der CDU Planungsänderungen vorgenommen. Aus einem Kraftwerksblock wurden zwei und es sollte auch noch Fernwärme ausgekoppelt werden. Baubeginn war dann 2007, Betrieb ab 2012 und 5 Jahre von Kraftwerksbau sind schon lange. Also ein Gaskraftwerk schafft man in 2 Jahren, Kohlekraftwerk gut braucht ein bisschen länger, da sind vielleicht 3 Jahre üblich, aber 5 ist außergewöhnlich. Ja, man hatte da einen neuen Superstahl T24 entwickelt und wollte den einsetzen. Das Problem war nur, der lässt sich schlecht schweißen und bei so einem Kessel müssen die Schweißnähte eben dicht sein. Und wenn die undicht sind, ist es schlecht. Also musste man da umfangreiche Änderungen vornehmen, die hat das Projekt dann deutlich verzögert. 2015 ist es dann in Betrieb gegangen und naja, dann gingen die rechtlichen Auseinandersetzungen weiter. 2017 hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass die Genehmigung fehlerhaft war und im gleichen Jahr ist auch die Durchlaufkühlung verboten worden. Das bedeutet, dass man Flusswasser einfach nimmt, ins Kraftwerk reinbefördert, erwärmt über den Wärmetauscher und dann erhitzt, wieder zurück in den Fluss gibt. Das hat der EuGH oder ein Gericht verboten. Das heißt, die mussten ab sofort nur 100% über den Kühlturm gehen, was das Kraftwerk auch ein bisschen unrentabler gemacht hat. 2018, auch wegen einem Gerichtsurteil, wurden dann auch die Pläne, Fernwärme auszukoppeln, endgültig gestoppt, weil man da eben Fernwärmerohre unter dem Fluss hätte verlegen müssen und das aus Umweltschutzgründen eben nicht ging. Und dann war es praktisch so unrentabel für den Kraftwerksbetreiber, dass er gesagt hat, gut, ich nehme die Entschädigung von dieser ersten Ausschreibung und nehme diese 2 Kraftwerksblöcke relativ jung, nämlich im Jahr 2021, wieder vom Netz. Wir machen weiter. Wir bleiben bei der Steinkohle und schauen nach Datteln, zum wohl umstrittensten Steinkohlekraftwerk der Bundesrepublik, dem Kraftwerk Datteln 4. Das Altkraftwerk ist 64 bis 69 erbaut worden. 2007 war dann Baubeginn von Datteln 4. 2009 hat das OVG Münster gesagt, der Bebauungsplan ist ungültig und es gibt einen Baustopp. 2012 war die Betriebsgenehmigung der Altblöcke geendet. Die ist dann per Sondergenehmigung verlängert worden bis 2014. 2012 ist auch vom OVG Münster wieder, also vom Oberverwaltungsgericht Münster, die emissionsrechtliche Genehmigung aufgehoben worden. Also das ist die Genehmigung, dass man Schadstoffe in die Umwelt pusten darf. Ja, und dann hat Hannelore Kraft von der SPD gesagt, nee, per Sondererlaubnis, das Kraftwerk geht bitte schon ans Netz. 2014 folgte dann ein neuer Bebauungsplan. Die 3 Altblöcke wurden stillgelegt. Und naja, die rechtliche Auseinandersetzung ging weiter. 2021 kam dann vom Oberverwaltungsgericht Münster wieder ein Urteil, nämlich, dass der Bebauungsplan wieder ungültig war. Also sie waren wieder zu unfähig, einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Bebauungsplan wurde wieder aufgehoben, aber das ging dann noch eine Instanz höher zum Bundesverwaltungsgericht. Das hat dann gesagt, nee, das ist nicht ganz rechtlich richtig gelaufen. Ihr müsst nochmal zurück zum OVG Münster und das näher erörtern. Und aktuell läuft dieses Gerichtsverfahren immer noch. Wenn wir uns aber mal die Auslastung angucken, sehen wir, die ist über die letzten Jahre deutlich gefallen, nämlich von um die 50% auf 21% im Jahr 2024. Das ist eine deutliche Reduktion und die kommt eben auch zustande, weil auch noch andere Effekte auf dieses System Kohlekraftwerke hierzulande wirken, nämlich das europäische Emissionshandelssystem. Wir müssen jetzt CO2-Ausstoß reduzieren und in der Marktwirtschaft wie Deutschland oder der Europäischen Union soll es marktgetrieben funktionieren. Das bedeutet, es gibt einen europäischen Zertifikatehandel, Das heißt, Zertifikate werden zum Teil verteilt, kostenlos an Unternehmen, zum Teil versteigert und sind dann börslich handelbar. Und für eine Tonne CO2, um die auszustoßen zu dürfen, braucht man eben eine Tonne, ein Emissionshandelszertifikat. Und die Preise sind eben zuletzt deutlich gestiegen. Aktuell liegen wir bei um die 70 Euro pro Tonne. Die waren in den Anfangsjahren 2020 deutlich niedriger und sind dann eben sich jetzt bei so um die 70 eingependelt. Jan, welchen Effekt hat das jetzt? Naja, je höher diese CO2-Emissionszertifikate im Preis liegen, desto unwirtschaftlicher werden die Kohlekraftwerke. Das bedeutet, Kohlekraftwerke werden zum Teil auch ohne staatlichen Eingriff stillgelegt und eine exemplarische Einnahmenüberschussrechnung schauen wir uns später noch an. Wenn wir uns nämlich angucken, diese gesetzliche, über die Ausschreibungen laufenden Reduktionsmengen, beziehungsweise über die ordnungsrechtlichen, also gesetzlich verfügten Stilllegungen von Kohlekraftwerken, sehen wir, dass im Jahr 2024 kein einziges Kohlekraftwerk oder zum September 2024 kein Kohlekraftwerk vom Netz genommen werden musste, weil nämlich vorher schon genügend Kohlekraftwerke vom Netz gegangen waren, dass wir praktisch in diesem Rückbaupfad schon drin gelegen sind und jetzt in dem Jahr kein Kohlekraftwerk vom Netz nehmen mussten. Das ist eben auch eine Folge dieses Zertifikatehandels. Aber wir wollten uns weiter Kraftwerke angucken. Schauen wir hier, bleiben wir in der Region in Karlsruhe und schauen uns das Rheinhafen-Dampfkraftwerk genauer an. Das Altkraftwerk wurde zwischen 1950 und 1960 errichtet, besteht aus drei Kraftwerksblöcken. Block 7 ging 85 ans Netz, dann wurde im Jahr 98 Block 4 zu einem Gas- und Dampfkraftwerk umgebaut. Also man hat praktisch den Kohlekessel rausgenommen und durch eine Gasturbine ersetzt. Und Block 8 folgte dann 2014. Und auch da gab es Probleme mit diesem T24-Stahl. Auch das hat sich ein bisschen verzögert. Und brandaktuell oder wenige Monate aktuell, es soll auch bei diesem Kraftwerk ein sogenannter Fuel-Switch erfolgen. Das bedeutet, dass ein neues Kraftwerk errichtet wird, das dann mit Gas betrieben wird und dann das alte vom Netz geht. So sieht der Block 7 von der Aussichtsplattform von Block 8 aus. Das Foto habe ich selbst gemacht. Es gibt nämlich Führungen durch solche Kraftwerke. Also viele Kraftwerksbetreiber bieten das an. Und es hat sich in der Vorbereitung von diesem Vortrag angeboten, das mal zu machen. Und es ist echt empfehlenswert und hochinteressant, sich so ein Kraftwerk mal von innen anzuschauen. Genau, wir bleiben in Baden-Württemberg und gucken uns ein Heizkraftwerk an, das Heizkraftwerk Altbach-Deizisau. Das ist auch ein bisschen außergewöhnliches Kraftwerk, weil wir eben sehen, es hat mit Gaskraftwerken angefangen, dann kamen später Kohleblöcke dazu und dann noch ein Gasblock. Ja, das Vorgängerkraftwerk wurde 1899 erbaut. Die Altblöcke, die 1950 und 60 errichtet worden sind, sind 85 bzw. 93 abgerissen worden. Ab 1971 wurde es dann ein Gaskraftwerk. 85 wurde zum Kohleblock erweitert. 1997 erneut erweitert. Und aktuell läuft eben dieses Fuel-Switch auf Erdgas bzw. perspektivisch Wasserstoff. Und das soll schon 2026 fertiggestellt werden. Und soll dann laut Kraftwerksbetreiber am Ende so aussehen. Wir bleiben bei den Kohlekraftwerken und schauen uns jetzt mal die neuen Bundesländer an. Nehmen wir dann ein relativ altes Kraftwerk, das Kraftwerk Jenschwalde in der Lausitz. Das verfügt über 3 Gigawatt Kraftwerksleistung. Die Blöcke sind alle baugleich. Und wenn wir uns dann mal die Schadstoffemissionswerte angucken, sehen wir haben deutlich mehr Zeilen, also deutlich mehr Schadstoffe. Das bedeutet, bei deutlich mehr Substanzen ist dieses Kraftwerk über gewissen Meldepflichtsschwellwerten. Nämlich zum Beispiel Arsen, Quecksilber und noch eine ganze Reihe anderer. Und daran sieht man eben, das Kraftwerk ist ineffizient, schadstoffintensiv und ja, stammt eben noch aus der ehemaligen DDR. Genau, ist eben 81 erbaut worden, das war noch DDR. Wir bleiben in den neuen Bundesländern und schauen uns das Kraftwerk Boxberg an. Das ist ein historisch gewachsener Standort. Da gab, auch da gab es ein Altkraftwerk. Zwischenzeitlich war es mal das größte Kraftwerk der DDR. Damals noch durch einen volkseigenen Betrieb erbaut. 1979 erweitert, war dann das größte Braunkohlekraftwerk der DDR. Und ja, im Winter 1987 war es so kalt, dass durch eine eingeschlagene Fensterscheibe ein Spannungswandler an einem der Blöcke zugefroren ist. Und dann ist dieser Generator, der normalerweise über drei Phasen läuft, nur noch auf zwei Phasen gelaufen, entsprechend unrund und so unrund, dass der sich wirklich am Ende abgeschert, also dass der Material abgetragen worden ist, bis dann irgendwann dieser Läufer, also das, was sich im Generator dann dreht, sich verselbstständigt hat und durch das Kraftwerk geflogen ist. Gab da wohl keine Schwerverletzten, hatte aber zur Folge, dass es in der DDR Strommangel gab und diese Generatoren, die sind Wasserstoff gekühlt und der Wasserstoff hat sich dann auch entzündet und es gab auch ein Feuer. Wurde dann 2000 und 2012 erweitert und soll eben als eines der letzten Braunkohlekraftwerke am Netz bleiben. Aber es gibt ja zum Glück nicht nur Kohlekraftwerke. Schauen wir uns mal ein Gaskraftwerk an. Aus meiner Heimat aus Bayern, das Kraftwerk Irsching. Das ging 1969 als Ölkraftwerk in Betrieb, wurde 1974 um Block 3 erweitert. 2006 war dann Baubeginn für Block 4. Der ist seit 2011 in Betrieb. 2008, also zwei Jahre später, hat man mit Block 5 angefangen zu bauen. Der ist aber deutlich früher oder ein Jahr früher ans Netz gegangen mit einer deutlich kürzeren Bauzeit. Das lag daran, dass Block 4 eine brandneue Testgasturbine war, die praktisch die erste ihrer neuen Klasse war und deswegen mit zusätzlichen Messsensoren ausgestattet worden ist und deswegen hat sich das ein bisschen verzögert. Ja, von 2013 bis 2020 war die Zukunft ungewiss, es drohte die Stilllegung. Das Kraftwerk ist dann als systemrelevant eingestuft worden und es gab einen riesen Rechtsstreit um das Kraftwerk, weil eben die Kraftwerksbetreiber gesagt haben, das Kraftwerk ist so neu, so aktuell, aber kommt nicht auf seine Stunden. Und deswegen wollen wir mehr Geld von der Bundesnetzagentur haben, dafür, dass es am Netz bleibt. Aber letzten Endes, auch durch den Kohleausstieg, wurde es dann doch wieder rentabel, ist seit 2020 wieder regulär in Betrieb. Und 2022 ging als mit Block 6 ein sogenanntes BNBM, also ein besonderes netztechnisches Betriebsmittel, am gleichen Standort ans Netz. Ja, wir bleiben bei Gaskraftwerken, bei großen Gaskraftwerken. Das ist das Kraftwerk Lauswart in Düsseldorf. 2016 zuletzt erweitert um den größten, knapp 600 Megawatt großen Kraftwerksblock. Ist relativ schön gelegen. Und man sieht auch, das Kraftwerk hat bei den CO2-Emissionswerten pro Kilowattstunde mit um die 380 wirklich deutlich weniger, als was wir mit 1,1, also 1100 bei den Braunkohlekraftwerken gesehen haben. Und auch da ist die Auslastung eigentlich relativ gut für ein Gaskraftwerk. Nicht so wie bei Irsching vorhin mit 0,1% oder sowas. Liegt einfach daran, dass es auch Fernwärme auskoppelt. Es ist seit 1957 in Betrieb, wurde dann um inzwischen stillgelegte Kohleblöcke erweitert. 2013 war Baubeginn des letzten Blocks, Block Fortuna. Der ging nach drei Jahren Bauzeit in Betrieb. Hat eben 595 Megawatt an Leistung, 61% Wirkungsgrad und koppelt Fernwärme aus. Hat damals zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme, ich glaube, drei Weltrekorde gesetzt, eben für höchste Einzelblock-Kraftwerksleistung bei einem Gaskraftwerk. Höchste Effizienz eines Gaskraftwerks und größten Brennstoffausnutzungsgrad eines Gaskraftwerks und stößt eben nur um die 350 bis 380 Gramm CO2 pro Kilowattstunde aus. Und so sieht das Kraftwerk aus. Es sollte als Kraftwerk in Düsseldorf auch optisch was hermachen. Und es sieht auch für ein Kraftwerk relativ gut aus. Muss man an der Stelle schon sagen. Ja, es geht weiter mit einem weiteren Gaskraftwerk, dem Küstenkraftwerk in Kiel. Das ist auch sehr neu. Ging 2019, 19 in Betrieb. Und man sieht eben auch, es liegt schön an der Küste gelegen und hat eine relativ hohe Auslastung, weil es eben auch Fernwärme auskoppelt. Ja, und es besteht aus ganz, ganz vielen einzelnen Kraftwerksblöcken. 20 an der Zahl. Wurde 2016 mit dem Bau begonnen, ging 2019 in Betrieb. Und es benutzt eben statt einer Gasturbine 20 Gasmotoren. Die haben einen Wirkungsgrad von, in Anführungszeichen, nur 45%. Die Gasturbine vorher hatte um die 60%. Sie schafft es aber in 5 Minuten von 0 auf 100% Leistung. Und das schaffen selbst Gasturbinen, selbst moderne Gasturbinen nicht. Und es wird zusätzlich Fernwärme ausgekoppelt. So sieht ein Gasmotor aus. Erinnert so ein bisschen an so einen Schiffsdieselmotor, nur wird eben mit Gas betrieben. Wir gucken weiter in meine Heimat nach Franken. Das gleichnamige Kraftwerk Franken. Das Vorgängerkraftwerk ist seit 1917 in Betrieb. Das aktuelle Kraftwerk seit 1973. Es ist ein klassisches Heizkraftwerk, produziert vor allem Wärme. Das sieht man an der exorbitant niedrigen Auslastung. Im Winter rechnet es sich trotzdem, weil vor allem Fernwärme verkauft wird. Und gut, im Jahr 2021 hat es gebrannt. Gucken wir uns jetzt diese besonderen netzdienlichen Betriebsmittel genauer an. Das ist das BNBM Leipheim, eine klassische Gasturbine, 310 Megawatt in der Leistungsfähigkeit, wird quasi ferngesteuert, also wird von dem Leerkraftwerk Schwarze Pumpe in der Lausitz ferngesteuert, liegt selbst in Bayern und ist deutlich einfacher konstruiert als das Gas- und Dampfkraftwerk, das wir vorhin schematisch gesehen haben, nämlich so. Da ist einfach diese Gasturbine und die heißen Verbrennungsgase werden einfach in die Atmosphäre geblasen und nicht irgendwie zur Erwärmung von Wasser benutzt. Hat den Vorteil, dass es ein bisschen schneller seine Leistung verändern kann. Wir bleiben bei den BMBMs, gucken nach Marbach. Auch das ist eine klassische Gasturbine, hier aber mit Heizöl betrieben, auch um die 300 Megawatt in der Leistungsklasse. Und es benutzt den Treibstoffspeicher des Altkraftwerks. Und auch das ist ja außergewöhnlich. Wir haben ein Kraftwerk in der Netzreserve, eins ist stillgelegt und eins ist aus Netzstabilitätsgründen weiterhin am Netz. Und wir bleiben bei den BMBMs. Das letzte, das vierte, BNBM Biblis, ist ein ehemaliger Atomkraftwerksstandort, 300 Megawatt in der Leistungsfähigkeit. Hier sind es 11 kleine Gasturbinen statt einer großen. Das erlaubt eine feingranulare Regelung. Und die Behauptung, dass der Atomausstieg keine negativen Folgen hatte, ist halt leider nicht ganz richtig. Wenn man da wirklich ein Gaskraftwerk aus Netzstabilisierungsgründen an den ehemaligen AKW-Standort gebaut hat. So sieht das Kraftwerk laut Hersteller nachts aus. Man sieht eben schön diese 11 Blöcke. Also Fazit, es gab etliche Fiaskos, meistens bei Stein- und Braunkohlekraftwerken. Die abstruse Situation, dass man quasi brandneue Kraftwerke stillgelegt hat. Vor dem Ukraine-Krieg war Erdgas als Übergangslösung akzeptabel. Und das Problem unserer Energiewende ist eigentlich, dass man aus Atom, Braunkohle und Steinkohle unterschiedlich ausgestiegen ist, nämlich mit unterschiedlichen Mechanismen und zu unterschiedlichen Zeiten und es nicht aufeinander abgestimmt war. Und dass man vor der Ampelregierung auch noch den erneuerbaren Energiezubau künstlich beschränkt hat, gerade in Bayern mit der 10H-Regelung. Genau. Und das Ausblick, es wird eben zum Neubau von Gaskraftwerken kommen. Die werden dann voraussichtlich auch wasserstofffähig sein. Und bei Kohlekraftwerken wird eben am gleichen Standort zum Teil ein Fuel Switch erfolgen. Da sind viele Stadtwerke dabei, auch die ENBW, aber auch in Jenschwalde soll das passieren. Und da sieht man so nur größenordnungsmäßig eben die geplanten neuen Kraftwerksblöcke. Heizkraftwerke werden zum Teil auch auf Flusswasserwärmepumpen umgestellt. Es werden Batteriespeicher gebaut und Forschung wird betrieben, gerade im Bereich Wasserstoff und Erdwärme, Geothermie. So sieht eine Flusswärmepumpe aus. Auf der Herstellerwebseite, also von der Herstellerwebseite Siemens Energy entnommen. Da findet man auch gut eine Funktionsweise von der Wärmepumpe. Auf die kann ich aber jetzt aus Zeitgründen nicht weiter eingehen. Jenschwalde soll ein hochinnovatives Kohlekraftwerk werden, wo dann auch eine Art Heizkraftwerk entstehen soll. Also man wird weiterhin Fernwärme auskoppeln, aber dann die Wärme zum Teil in Salz speichern und dann über eine Turbine wieder in Strom verwandeln. Mal schauen, ob das wirklich so kommen wird. Und letzten Ausblick habe ich noch, wie viel Geld verdient man denn mit so einem Kohlekraftwerk? Stellt sich nämlich raus, die Bundesnetzagentur stellt auch die Börsenstrompreise ins Internet. Also zeitlich versetzt, aber stellt sie ins Internet. Das heißt, womöglich wird man in Zukunft auch geschätzte Umsatzzahlen von so einem Kraftwerk sehen. Schauen wir da mal ein bisschen rein. Falls euch später der Code interessiert, in den Folien ist er drin. Betrachten wir Datteln 4 mit einem CO2-Zertifikatspreis von um die 100, mit einem Strompreis von 120 Euro pro Megawattstunde, was so ungefähr der Durchschnitt von 2021 bis 2024 war, kommt man auf knappe 40 Millionen Umsatz. Gut, muss man noch die Steinkohle von abziehen und kommt auf einen deutlichen Gewinn. Ja, man braucht aber auch noch die CO2-Zertifikate, die muss man auch kaufen. Und dann sind es nur noch, in Anführungszeichen, 100 Millionen pro Jahr Gewinn, abzüglich Personalkosten und noch ein bisschen anderen Verwaltungskosten. Und wenn man jetzt mal die niedrigeren Strompreise von 2025 zugrunde legt, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Dann schreibt dieses Kraftwerk nämlich schon heute nach meinen Berechnungen eben rote Zahlen. Und wenn man uns jetzt sich das anguckt, noch für mehr weitere Kraftwerke, habe ich da mal eine schöne Liste erstellt. Hier ist ein Auszug davon. Schon 2023 haben einige Kraftwerke rote Zahlen geschrieben. Liegt aber daran, das sind gerade die Heizkraftwerke oder Kraftwerke wie das Großkraftwerk Mannheim, die auch Prozessdampf zur Verfügung stellen. Das heißt, die haben noch andere Einnahmequellen, die ich hier nicht berücksichtigen kann. Aber man sieht, die Gaskraftwerke, Kraftwerk Irsching läuft gut und gut, Kraftwerk Neurath mit unglaublich hohen Stromproduktionsmengen läuft auch ganz gut. Das sind die durchschnittlichen Day-Ahead-Strompreise in Deutschland, also die Strompreise, die für den Folgetag gelten. Und man sieht eben, die waren 22 aufgrund der Energiekrise exorbitant hoch und pendeln sich jetzt ja bei so um die knapp über 70 Euro ein. Und wenn man jetzt den Profit 2024 mit den nicht passenden CO2-Schadstoffdaten von 23 rechnet, kommt man zu dem Ergebnis, dass eigentlich die meisten Kohlekraftwerke rote Zahlen schreiben. Einzig das Kohlekraftwerk Trenel-Lünen schafft es irgendwie ein bisschen in den grünen Bereich und das Kraftwerk Irsching als Gaskraftwerk bleibt rentabel. Ja, und das war's. Jetzt habe ich nur noch die Bildquellen und Zeit für eure Fragen.
Herzlichen Dank. Das war ein super interessanter Vortrag. Danke dafür und für deine unterhaltsamen Geschichten da drin. Bitte, die Leute, die jetzt rausgehen, geht sehr, sehr leise raus.
Nun kommen wir zum Q&A. Ganz kurz ein Reminder für die Spielregeln. Ja, Energiewende geht noch, aber wir haben auch kontroverse Themen. Eine Frage pro Person und Fragen und keine Statements. Ich komme zu euch und bringe euch das Mikro.
Ja, hallo, danke für den Talk. Hast du in deine potenziellen Verlustrechnungen auch mögliche Gewinne durch Redispatch mit eingerechnet?
Nee, dafür gibt es keine öffentlich verfügbaren Zahlen, auch die sind nicht drin.
Das ist schade, weil das ist sehr kompliziert und verwirrend.
Hi, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich bin nicht so ganz im Kohleausstieg drin. Wie verläuft der Kohleausstieg? Also ist es pro Jahr einfach, wir nehmen so und so viele Megawatt pro Jahr weg oder ist es eigentlich eher so, wir nehmen am Ende von dem geplanten Kohleausstieg irgendwie alles auf einmal weg oder am Anfang versuchen wir eher mehr wegzunehmen? Also wie ist der zeitliche Verlauf von der Kraftwerkleistung, die wir irgendwie pro Jahr oder so etwas wegnehmen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich guck mal, ob ich auf die entsprechende Slide hinkomme. Also wie gesagt, Braun- und Steinkohle werden ja unterschiedlich behandelt. Und das sind zumindest die der Braunkohleausstiegspfad. Und da sieht man eben schon, also gerade die großen Braunkohlekraftwerke, die beiden bisschen über 1 Gigawatt großen Blöcke Neurath gehen relativ spät vom Netz. Also gerade bei der Braunkohle ist es so, dass man den eher ein bisschen aufgeschoben hat, gerade was die Leistung angeht. Bei der Steinkohle bin ich mir nicht ganz sicher.
Könnt ihr das einmal durchrechnen?
Vielen Dank für deinen Vortrag. Du hast dich ja nun ziemlich stark mit diesen Kraftwerken beschäftigt. Das fiel 2-3 Mal der Begriff Wasserstoff-ready. Für wie realistisch hältst du das, dass diese Kraftwerke jemals wirklich mit Wasserstoff betrieben werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt inzwischen Gasturbinen, die mit 100% Wasserstoff betrieben werden können. Das sind aber zum einen absolute Ausnahmen. Und zum anderen ist Wasserstoff immer noch der Champagner unter den Energieträgern. Ja. Also ob man wirklich jemals nennenswerte Mengen von diesem sogenannten grünen Wasserstoff überhaupt erzeugen wird, das steht noch in den Sternen und das ist unsicher.
Okay, das passt zu meiner Einschätzung, dass das eher vorgeschoben ist, ja, Wasserstoff ready und dann.
Hi, danke auch von mir. Kurze Frage, weil du gerade eben nochmal drüber gerollt bist zu den Stromimporten in Großbritannien. In der Nordsee gibt es ja einige Windenergieparks, die, glaube ich, in internationalen Gewässern stehen. Zu welchem Land werden die gezählt?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe.
Okay. Danke.
Wollte jemand von euch noch?
Ja, mich interessiert mal, wenn so ein Kraftwerk in Reserve ist, wie viele Menschen arbeiten dann da? Ist das so?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne da nur Größenordnungen. Also gerade im Braunkohlebereich arbeiten verglichen mit Braunkohle und erneuerbare Energien wie Windkraft deutlich mehr in der Windkraftindustrie. Da habe ich jetzt aber keine genauen Beschäftigtenzahlen. Aber man überschätzt eher die Beschäftigtenzahlen in so einem Kohlekraftwerk oder allgemein der Kohleindustrie.
Ich hätte noch eine Frage zum, wer das jetzt bezahlt mit diesen Ausschreibungen. Also geht das dann über irgendeinen Markt dann direkt in den Strompreis über?
Das bezahlen wir über die Netzentgelte. Also die Netzentgelte sind eine Komponente vom Strompreis zusammen mit den Steuern, ein paar anderen Umlagen und darüber wird es bezahlt.
Super spannendes Thema und interessanter Einblick, den man sonst so nicht hat. Wie bist du darauf gekommen, das so aufzubereiten, dich da so reinzuarbeiten?
Also das kam größtenteils eben durch das Pariser Klimaabkommen, dass ich mich irgendwie für die Materie interessiert habe. Ja, wie kriegen wir diese CO2-Emissionen runter? Und der Sektor, in dem man irgendwie am ehesten CO2 einsparen kann, sieht man ja, wenn man die Sektoren vergleicht, gibt es den Energiesektor und auch den Verkehrssektor zum Beispiel. Im Verkehrssektor reißen wir seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die Einsparungsziele, weil es einfach schwierig ist, die Leute dazu zu motivieren, sich ein E-Auto zu kaufen oder die Leute auf dem Land motivieren, dazu sich in den Bus zu setzen und aufs Auto zu verzichten. Und deswegen kann man über diesen Kraftwerksbereich deutlich mehr CO2 einsparen und deswegen habe ich das praktisch als größten Posten ausgemacht und mich dann da ein bisschen reingefuchst.
Hi, auch danke für den Vortrag. Gerade bei diesen besonderen netztechnischen Betriebsmitteln oder so, am Ende waren bei einigen von diesen Screenshots von deiner Website viel 0% Auslastung, auch so beim Marbach, was ja früher auch wirklich lief. Sind das Datenfehler oder haben die wirklich keine Auslastung, weil sie nur zu Stabilisierungsgründen da sind?
Also wenn da eine Auslastung im Bereich 0-Komma-Bereich ist, dann stimmt das schon, dann laufen die wirklich nur zu ganz, ganz wenigen Zeiten. Also wenn da gar nichts stehen würde, dann wäre es ein Datenfehler, aber wenn da 0, irgendwas steht, dann läuft das Kraftwerk wirklich so niedrig und das hat man auch bei Irsching teilweise gesehen, das Kraftwerk lief dann halt zwischen 2013 und 2020 einfach wirklich nur, keine Ahnung, 100 von 8000 möglich oder 8600 möglichen Vorlaststunden. Dann ist es halt so.
Wo du hier gerade noch die Vergleichsfolien hast, wie sah das denn in der UK vor deren Kohleausstieg aus? Wie viel hatten die da an Kohlekraftwerken?
Also sie hatten seit jeher nie so viel Kohlestrom wie wir. Ich glaube, bevor sie damit angefangen haben, waren die vielleicht so bei 25% Kohlestrom. Und sie haben halt auch keine bis wenig Braunkohle, sondern mehr Steinkohle. Haben die gesamte Nordsee, wo sie Windkraftanlagen bauen können. Also die haben schon minimal bessere Startvoraussetzungen gehabt. Aber sie sind eben schon jetzt draußen. Also der Erfolg gibt ihnen recht.
Ja, erstmal danke für den interessanten Vortrag. Du hast ja ein paar Mal die Emissionen verglichen von den Kohlekraftwerken und den Erdgaskraftwerken. Sind da nur die Emissionen beim Kraftwerk eingerechnet oder bei den Gaskraftwerken auch die Methanlecks, die bei der Förderung, gerade wenn jetzt das durch Fracking in den USA dann zu uns gefahren wird?
Nee, das sind praktisch nur die CO2-Emissionswerte, die das Kraftwerk lokal ausstößt. Also die Lieferketten sind da nicht berücksichtigt.
Na, okay.
Wir hatten es ja eben von Wasserstoff ready. Gibt es auch schon Pläne von Kraftwerksbetreibern, nicht durch Verbrennen von Wasserstoff, sondern durch Zubau von Brennstoffzellen Wasserstoff ready zu werden? Oder ist das noch zu Zukunft?
Das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik, weil man müsste ja diese Brennstoffzellen so skalieren, dass die in den Megawattbereich kommen. Und ich glaube, das ist zurzeit noch schwierig. Also Elektrolyseure, den anderen Weg, den kriegt man inzwischen hin im Megawattbereich. Also da gibt es 100 Megawatt Elektrolyseure auf dem Markt. Aber ich glaube, Brennstoffzellen in dem Ausmaß gibt es noch nicht.
Auch von mir danke für den Vortrag. Eine Frage zum Ausblick für dich auch persönlich. Gäbe es solche Daten auch beispielsweise für Windparks und Solarparks? Und spielst du mit dem Gedanken, das zu erweitern, also Daten zumindest über Auslastung und so weiter zu sammeln und aufzubereiten?
Also Auslastungsdaten von einzelnen Windparks gibt es, glaube ich, keine Daten dazu. Es gäbe aber das Marktdatenstammregister, das habe ich mir auch sogar schon mal runtergeladen, wo praktisch die Erzeugungskapazität von allen erneuerbaren Energienanlagen aufgeführt ist. Aber damit habe ich mich noch nicht näher beschäftigt.
Danke für den Vortrag. Ist deine Webseite Open Source? Suchst du Hilfe, Contributors?
Also die Lizenz ist AGPL-V3, also die ist noch ein bisschen mehr Copyleft als die GPL. Das ist eine offene Lizenz. Also ihr könntet theoretisch mitprogrammieren.
Eine letzte Frage noch.
Ja, ein bisschen naive Frage, wenn man sich jetzt die Datenstruktur anguckt und vor allem die Geschichte dazu, über wie viele Ebenen das geht, bis es dann irgendwie auf Bundesebene landet. Gibt es so Beschreibungen oder bist du da mal auf jemanden zugegangen, zu sagen, hey, irgendwie ist das ja wurstig, was ihr da macht, wie wäre es denn sowas mal auf dem Dashboard zu vereinigen und ein Datenformat gemeinsames zu schaffen?
Also habe ich bisher nicht verfolgt. Ich glaube, ich bin da eher so ein kleines Licht. Ich bezweifle, dass man wegen mir da irgendwie Datenformate ändern würde, aber es ist halt schon gerade bei diesen PRTIA-Daten, diese zeitliche Verzögerung von 2 Jahren, die ist schon ein bisschen nervig.
Ich meinte eher so in Hinsicht auf denen das anzubieten und zu sagen, hey, hier ist eine Struktureinspeisung, das ist ja alles eigentlich nicht so kompliziert.
Habe ich noch nicht gemacht.
Juden, mega cooler Vortrag, coole Fragen. Vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank an dich, DC96. Einen fetten Applaus noch einmal.